ARD Sounds.
Wenn wir jetzt denken, Erntezeitfenster, wo 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Ernte eingefahren werden muss, wenn gerade das Wetter passt, dann müssen natürlich riesige Energiemengen auf die Maschine gepackt werden, um diese Leistung auch zu erbringen. Und da sind die elektrischen Antriebe nicht die beste Wahl.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Traktoren, die mit Strom fahren. Ja, wenn Autos und sogar Lkw das können, warum dann nicht auch Erntemaschinen und Trecker? Schließlich will Deutschland bis 2045 klimaneutral sein und die Landwirtschaft verbrennt jedes Jahr über 2 Milliarden Liter fossilen Diesel. Warum die Idee mit der Elektromobilität gut ist, aber in der Landwirtschaft im Jahr 2026 noch nicht funktioniert, darum geht's heute. Willkommen bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast für Menschen, die vom Land kommen, für Menschen, die neugierig sind aufs Land und für Verbraucher wie mich, die wissen wollen, was die Landwirte eigentlich so machen. Ich bin Andreas Kuhlage und Radiomoderator.
Und ich bin Maja Mowitz, Landwirtin aus dem Umkreis von Hannover, habe auch Landwirtschaft studiert und wir wohnen auf einem konventionellen Betrieb.
Ja, ob ihr da schon mit batteriebetriebenen Erntemaschinen durch die Gegend fahrt und wie Elektromobilität bei euch auf dem Land schon gelebt wird oder gefahren wird, darüber reden wir gleich. Aber erstmal für unsere geliebten Hektis, wie wir unsere Hörerinnen und Hörer immer nennen, eine ganz besondere Rubrik.
Majas Landwort.
Kuhlage.
Ja.
Bei uns hat sich ein Hekti gemeldet. Wir rufen ja auch immer dazu auf an 63hektar@ndr.de und uns wurden Landwirte zugeschickt. Und ich muss mal sagen, die sind echt fies.
Also es ist noch jetzt fieser als die, die du mir jedes Mal
präsentierst. Ja, die sind wirklich nicht einfach. Aber ich habe dir heute nur mal ein Wort mitgebracht und mal sehen, wie weit du da kommst. Mhm. Also, was ist Mortellaro?
Bitte?
Mortellaro.
Mortellaro.
Mhm.
Mortellaro. Also, Mortellaro ist eigentlich ein Begriff aus der Gastronomie. Hat mit Landwirtschaft jetzt direkt erstmal nichts zu tun. Mortellaro ist ein italienisches Gericht, ein Rezept, was auf Basis von Mortadella funktioniert. Und
ich wusste,
zwar,
dass du darauf gehst.
Mortellaro ist eine italienische Feinwurst, eine Variante der Mortadella. Und die wird auf entsprechende Art und Weise zubereitet. Sie wird 64 Stunden getrocknet und dann scharf angebraten und muss dann 2 Tage lang im Kühlschrank abkühlen. Und dann wird sie geraspelt serviert. Und zwar auf Pasta wird die raufgeraspelt. Und das ist die sogenannte Mortellaro.
Oh weia, wenn jetzt die Menschen auch zuhören, die schon wissen, was es ist, die wollen es auf jeden Fall nicht geraspelt aufs Brot haben.
Nein.
Nein. Also das ist eine Krankheit. Sie wird auch oft Erdbeerkrankheit genannt. Und zwar bei den Kühen, um genau zu sein, ist es eine Hautentzündung an den Klauen. Und wenn man sich das anschaut, dann hat das tatsächlich so die Verfärbung und Form von einer Erdbeere. Und das ist eine Krankheit bei den Kühen.
Oh, das ist nicht so schön.
Nee.
Und dann, also hat die so einen merkwürdigen Namen, Mortella, und dann auf den zweiten Blick ja dann auch noch so einen verharmlosenden Namen, so Erdbeerkrankheit. Das klingt eigentlich irgendwie so, als hätte man zu viel Erdbeeren gegessen und hat dann Bauchweh.
Ja.
Okay.
Aber so kannst du es dir besser merken, dachte ich. Und dann habe ich mal ein besseres Bild gemalt von der Krankheit.
Mortella, also ich war meilenweit weg. Vielen, vielen Dank in Anführungsstrichen an den lieben Hekti, der uns diese gemeine, kleine Landwortfrage geschickt hat.
Ja, und da kamen noch einige mehr und ich wette, die weißt du auch nicht.
Ja, also freut euch auf die nächsten Folgen und wenn ihr auch mal ein Landwort habt, an dem ich scheitern und mich blamieren sollte, schickt die Landwörter gerne an 63hektar@ndr.de.
Ich fand das eigentlich mal ganz nett. Ich musste nur eine Mail aufmachen, war herrlich.
Elektromobilität. Ja. Fährt auf eurem Hof, Maja, irgendetwas elektrisch?
Wusste natürlich, dass du mich das fragst, Kuhlage. Und vielleicht für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören, wir sind ja ein reiner Ackerbaubetrieb, also viel los. Man findet bei uns nichts, was mäht, muht, kein Stall. Und die E-Traktoren, die es bis jetzt auf den landwirtschaftlichen Betrieben geschafft haben, werden meistens auf Viehbetrieben eingesetzt für einfache Arbeiten, also im Fütterungsbereich. Es gibt schon E-Traktoren als Frontlader. Es gibt schon auch andere Geräte, die da auf E-Mobilität umgestiegen sind. Aber für unseren Betrieb, so wie wir aufgestellt sind, wir haben nämlich 4 Standorte, teilweise 40 Kilometer weit entfernt. Und wir sind auch ein Großbetrieb, 1300 Hektar. Da arbeiten wir in einer ganz schön großen Arbeitsbreite. Und all die Aufgaben, die wir machen, ist für einen E-Traktor zur jetzigen Zeit noch nicht umsetzbar, obwohl es für uns sich eigentlich total eignen würde, denn wir haben PV-Anlagen auf unseren Scheunen und wir könnten quasi hofeigenen Strom verwenden, bräuchten dafür, ne, Thema Infrastruktur, eine Ladestation, die sich dafür eignet, aber grundsätzlich wären wir dafür offen. Aber es ist in der Realität nicht wirklich umsetzbar. Wir werden da ja auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, denn so ein Traktor, der braucht einfach eine wahnsinnig große Batterie für die Aufgaben, die wir da draußen machen und das ist gerade so noch nicht zu finden.
Ja, welche Probleme es da noch gibt, darüber reden wir gleich mit einem Experten. Wir waren ja beide auf der Thamstädter Ausstellung, ich habe von da Radio gesendet und du hast dich schön umgeguckt, was da so gibt. Waren da nicht auch schon so ein paar elektrobetriebene landwirtschaftliche Geräte zu sehen?
Ja, wenn du jetzt damit reinzählst, dass es da auch Drohnen gab, das fand ich natürlich interessant, denn in der Landwirtschaft geht es immer um den Bodendruck. Deswegen auch gerade eben angesprochen, die großen und schweren Batterien, die es geben müsste. Damit würden wir unseren Boden verdichten und Drohnen, die fliegen ja einfach übers Feld und damit hätten wir dieses Problem nicht. Und die könnten auch schon einige Arbeiten abnehmen, wie zum Beispiel Zwischenfrüchte ausbringen und säen, was es auch im landwirtschaftlichen Betrieben in der Nachbarschaft schon gibt.
Ich bin mir ziemlich sicher, so vor 10 oder 15 Jahren hätte niemand gedacht, dass mal große LKW auf den Straßen fahren, die große Container transportieren und schwere Lasten. Und jetzt sehe ich sie aber fast täglich auf der Autobahn an mir vorbei surren. Und dann denke ich mir natürlich als Laie, das muss doch in der Landwirtschaft auch funktionieren.
Ja.
Aber es gibt Probleme. Du hast es angesprochen, die Akkus müssen lange geladen werden. Mit welchen Schwierigkeiten die Entwickler da noch zu kämpfen haben, darüber reden wir jetzt mit einem Experten. Er ist der Experte, wenn es um alternative Antriebe geht. Er ist Leiter der Abteilung Erneuerbare Kraftstoffe und Materialien im Technologie- und Förderzentrum für nachwachsende Rohstoffe. Und er ist Mitglied im Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft und berät zu diesem Thema auch das Bundesministerium für Landwirtschaft. Edgar Remmele ist jetzt zugeschaltet. Moin.
Hallo Maja, hallo Andreas.
Hi.
Edgar, Maja hat ja gerade eben aus ihrer Erfahrung schon berichtet, dass es momentan noch schwierig ist, mit großen Treckern auf den Feldern, die batteriebetrieben fahren. Jetzt haben Sie Einblick in die neueste Entwicklung. Teilen Sie diesen Eindruck aus wissenschaftlicher Sicht? Gibt es das im Moment noch gar nicht, diese großen Trecker mit Batterie?
Ja, das ist absolut richtig. Wir haben eben Einschränkungen, was den Bodendruck betrifft und auch was das den Bauraum betrifft auf diese Maschinen. Also wenn man mal ein Dieseläquivalent nimmt, also diese Menge Diesel mitgeführt, dann braucht man etwa das 23-fache an Gewicht, um das gleiche Energieäquivalent mitzunehmen, wenn man batterieelektrisch fahren will. Und auch das Tankvolumen oder Batterievolumen wäre dann etwa um den Faktor 13 größer. Also man merkt schon, das sind die Einschränkungen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich Maschinen kleinerer Bauart für leichtere Arbeiten, wo die Elektromobilität prima zum Einsatz kommen könnte in der Landwirtschaft. Beispiele sind eben der Hoflader, der Radlader, aber dann auch die ersten Traktoren, die man schon gesehen hat, auf der Agritechnica beispielsweise letztes Jahr in Hannover.
Aber wenn Sie jetzt sagen, das funktioniert in der Landwirtschaft noch nicht so richtig mit den großen Maschinen und ich mir aber die LKW angucke, und da stelle ich mich jetzt mal ganz doof, die sind ja auch groß, die müssen ja auch ordentlich was wegziehen. Warum geht es da auf der Straße und auf dem Acker nicht?
Weil die Straße natürlich geteert ist und da können auch solche schweren Maschinen betrieben werden. Aber auf landwirtschaftlichen Böden ist es einfach nicht denkbar, dass man hier mit solch Riesenmassen dann unterwegs ist. Also man muss einfach sortieren anhand der landwirtschaftlichen Arbeiten, die verrichtet werden. Da gibt es eben Arbeiten, leichte Arbeiten, die auch hofnah durchgeführt werden. Dort ist die batterieelektrische Anwendung wirklich anzusiedeln. Aber dann, wenn wir jetzt denken, Erntezeitfenster, wo 24 Stunden, 7 Tage die Woche die Ernte eingefahren werden muss, wenn gerade das Wetter passt, dann müssen natürlich riesige Energiemengen auf die Maschine gepackt werden, um diese Leistung auch zu erbringen. Und da sind die elektrischen Antriebe nicht die beste Wahl.
Ja, aber ich würde immer noch mal ganz kurz hier reinpreschen. Und Sakuta, du hast gerade gesagt, dass es ja die E-Traktoren noch nicht so richtig in die Landwirtschaft geschafft haben. So würde ich das jetzt nicht unterschreiben, sondern ich würde sagen, es kommt darauf an, auf welchen Betrieb man schaut. Also ein Weinbaubetrieb zum Beispiel, der kann super mit einem E-Traktor arbeiten oder auch Gemüsebetriebe, auch die können arbeiten mit einem E-Traktor, genauso wie Erdbeerbetriebe unter dem Tunnel arbeiten. Also da gibt es schon einige Betriebe, zu denen das dann doch passt.
Mhm. also ich gebe noch nicht auf. Ich gebe noch nicht auf. Ich gebe mir noch nicht geschlagen.
Weil, in welchem Bereich?
Naja, also ich lese ja immer wieder, die Batterietechnik macht wahnsinnig große Fortschritte und es gibt immer leistungsfähige Batterien. Ist es denn so, dass es derzeit noch nicht vorstellbar ist, aber für die Zukunft denkbar, oder schließen Sie elektrobetriebene Trecker komplett aus?
Also ich schließe die nicht aus, keinesfalls. Also die Forschung ist natürlich dran, immer bessere, leistungsfähigere Batterien zu entwickeln, die eben höhere Energiedichte ermöglichen und auch schnelleres Laden ermöglichen. Aber mit dem, was wir heute arbeiten können, da ist tatsächlich dieser niedrige Leistungsbereich anzusprechen. Und wie gesagt, wir haben ja Traktoren bereits für diese spezifischen Anwendungsfelder und hier haben wir ja auch die tollen Vorteile, die man nutzen kann. Also emissionsfrei beispielsweise, wenn man in den Stall reinfährt, ein Futtermischwagen, der elektrisch angetrieben ist, ist natürlich eine tolle Sache. Und billige Energie steht auch häufig bei Landwirten zur Verfügung, wenn sie den Eigenstrom von der eigenen Photovoltaikanlage nutzen können. Billiger kann man eigentlich die Maschinen gar nicht betreiben.
Vielleicht können wir ja nochmal auf mich schauen. Was müsste denn unser Betrieb haben, damit für mich die E-Mobilität in der Landwirtschaft möglich wäre, auf so einem reinen Ackerbaubetrieb mit PV-Anlage?
Also die PV-Anlage ist sicherlich eine gute Voraussetzung, weil dann der erneuerbare Strom natürlich sehr günstig ist vom eigenen Dach runter. Dann braucht es aber auch die Lademöglichkeiten. Und hier gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie beim PKW zu laden. Einmal Wechselstrom mit 11 kW oder sogar 22 kW Ladeleistung. Da bekommt man also schon ganz ordentlich Energie in kurzer Zeit auf die Maschine. Aber noch besser natürlich Gleichstrom-Lademöglichkeiten. Und die beginnen etwa bei 50 kW, gehen aber im PKW-Bereich ja schon hoch bis 300 kW. Also da ist schon ordentlich was dahinter. Und somit könnten auch die Maschinen schnell geladen werden. Aber viel interessanter ist natürlich, wenn Arbeiten beispielsweise zyklisch durchgeführt werden. Also der Hoflader, der morgens Arbeit verrichtet, eine Stunde, und vielleicht nachmittags noch mal eine Arbeit verrichtet, der kann natürlich mit Wechselstrom ganz sanft geladen werden und der Eigenstrom kann am besten dann genutzt werden. Ansonsten sind natürlich Batteriepuffer von Vorteil oder ein Batteriewechselsystem. Man muss sich vorstellen, die Akkus sind ja eigentlich das teuerste mit an der Maschine. Und dennoch stehen ja unsere Trecker leider viele Zeit im Jahr einfach nur so im Hof rum. Wenn es aber dann gelänge, diesen Akku in das Energiemanagementsystem am Hof einzubinden, dann hätte der Akku nochmal viel bessere Optionen und Möglichkeiten und würde dann tatsächlich auch von der Wirtschaftlichkeit deutlich besser abschneiden. Also Batteriewechselsysteme sind wirklich eine interessante Option.
Erklären Sie mal ganz kurz Batteriemanagementsysteme. Was bedeutet das?
Naja, dass eben über eine Batterie, einen Akku, Strom geladen werden kann. In Zeiten, wenn beispielsweise die Sonne scheint, wird der Akku vollgemacht. Und dann eben zu Zeiten, wo keine Sonne scheint, wird wieder dieser Akku entladen. Oder zu Spitzenstrombedarf, Milchkühlung, jetzt sind wir aber wieder auf dem Milchbetrieb beispielsweise. Dann kann natürlich diese Energie genutzt werden, um die Milch runterzukühlen. Und das ist dann wieder interessant. Und so kann man eben mit dem günstigen Strom hantieren und somit einen hohen Anteil Eigenstromnutzung auf dem Betrieb realisieren.
Ja, oder wenn Strom gebraucht wird für Trocknungsanlagen oder so, das ginge ja dann auch, dass so ein Akku für was ganz anderes auch noch benutzt wird, ne?
Mhm.
Also jetzt reden wir schon über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Batterien und nicht einmal haben wir darüber geredet, dass die Dinger ja auch unter Nachhaltigkeitsaspekten betrachtet werden müssen, denn wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass wir nachhaltiger werden müssen in der Landwirtschaft und die Batterien, die müssen ja auch wirklich lange genutzt werden, damit sich die Nachhaltigkeit bei denen auszahlt. Ist das auf kurze Sicht machbar? Also sind elektrobetriebene landwirtschaftliche Geräte, sind die auf kurze Sicht nachhaltiger als dieselbetriebene oder eher nicht?
Da gilt dasselbe wie für den LKW. Also zunächst mal die Herstellung einer elektrischen Maschine hat zunächst Defizite im Bereich der Treibhausgasminderung. Aber über den Betrieb, durch die Nutzung von erneuerbaren Energien, wird natürlich diese Treibhausgaseinsparung immer größer und immer höher. Und dann kommen diese positiven Seiten auch zum Tragen. Also Sinn und Zweck ist natürlich schon eine möglichst lange Nutzung dann auch dieser Maschinen beziehungsweise des Akkus dann für andere Zwecke. Auch eine stationäre Nutzung des Akkus Akkus ist dann eben ja doch ein großer Vorteil, den man haben kann, wenn er denn vielleicht sein Leben auf der elektrischen Maschine ausgelebt hat. Aber die Erfahrung zeigt ja aus dem Pkw-Bereich die ja früheren Ängste, dass diese Akkus nicht so langlebig sind und durch häufige Lade- und Entladezyklen schnell an Leistung, an Kapazität verlieren, das ist nicht der Fall. Also hier ist die Technik wirklich gut vorangeschritten und man kann sich gut auf diese Batterien verlassen inzwischen.
Ja, und dennoch bleiben Probleme. Die Dinger sind teuer, die Dinger sind schwer, haben wir gelernt. Die Dinger brauchen lange
zu laden
und so weiter. Das sind ja alles, wo ein Landwirt wahrscheinlich erstmal sagen würde, Finger weg. Aber wie soll es dann anders gehen, wenn wir klimaneutral werden wollen?
Ja, beziehungsweise ich habe jetzt ja für meinen Betrieb noch nicht so richtig die Lösung, ne? Wenn ich halt weiß, für die Arbeiten, die wir machen, lohnt sich für mich E-Mobilität aktuell noch nicht. Aber es gibt ja noch andere Alternativen, denn Diesel, und darauf wollte ich jetzt mal schauen, ist ja für uns in der Landwirtschaft, ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, die deutsche Landwirtschaft verbraucht jährlich rund 2 Milliarden Liter Diesel. Das entspricht gut 5% des gesamten Dieselverbrauchs von Deutschland.
Fossiler Diesel, ne? Also aus Erdöl.
Genau. Und bei unseren Landmaschinen und werden immer noch 99,9% ist das der dominierende Kraftstoff. Aber wir haben ja Alternativen. Ich werfe jetzt mal ein paar Begriffe rein und vielleicht können wir auf die mal schauen, was sich da für mich jetzt am ehesten lohnen würde. Ich werfe jetzt als allererstes mal rein Wasserstoff. Wie sieht's da aus? Was ist da der aktuelle Stand?
Also Maja, da hast du die Antriebsenergie gewählt, die sicherlich von der Entwicklung noch am weitesten weg ist. Wir haben zwar den ersten Wasserstofftraktor gesehen als Versuchsfahrzeug, auch in einem Forschungsprojekt H2 Agrar. Das war ein brennstoffzellenbetriebener Traktor, aber die Schwierigkeit ist tatsächlich in der Empfindlichkeit der Brennstoffzelle, gerade im landwirtschaftlichen Umfeld mit vielen Erschütterungen, mit Staub, aber auch mit Gasen aus der Landwirtschaft, zum Beispiel Ammoniakempfindlichkeit. Und was dazu kommt, dieser Wasserstoff muss erstmal produziert werden als grüner Wasserstoff. Dafür brauchen wir sehr große Mengen erneuerbaren Strom, um diesen Wasserstoff herzustellen. Da muss dieser Wasserstoff gelagert werden, zwischengelagert werden. Und das kann nur geschehen, entweder indem er gekühlt wird oder aber unter Druck gesetzt wird. Da gibt es zwei Stufen auf 350 Bar oder 700 Bar. In der Landwirtschaft dann eher die 700 Bar, damit eben dieses Volumen energiedichter wird, dieser Wasserstoff, um ihn dann erst nutzbar zu machen. Und die Tankinfrastruktur, die man auch vorhalten müsste auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, ist enorm kostenintensiv. Also da ist man durchaus mal mit 1 Million dabei für so eine Wasserstofftankstelle auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich halte es für sehr schwierig. Und ob diese Wasserstoffoption jetzt schon die beste Alternative ist für die Landwirtschaft, ich mag es bezweifeln. Der Wasserstoff, den wir heute produzieren, der müsste eigentlich zunächst mal in die Stahlindustrie, in die chemische Industrie, bevor wir in die Mobilität gehen und vielleicht auch, bevor wir in die landwirtschaftliche Mobilität gehen, wird noch mal mehr Zeit vergehen als für den Antrieb beispielsweise von LKWs. Mhm. Aber es gibt natürlich andere Alternativen, andere gasförmige Kraftstoffe. Biogas zum Beispiel, also wenn eine Biogasanlage, richtig, Stichwort ist Biomethan, aber Biogas ist nicht gleich Biomethan, also Biogas muss aufbereitet werden zu Biomethan, also CO2 abgeschieden werden, Schwefel abgeschieden werden, dann auch komprimiert werden zu CNG, Compressed Natural Gas auf 200 Bar und sowas funktioniert.
Was sind denn die Vorteile von so einer Maschine gegenüber herkömmlichen agrardieselbetriebenen Maschinen?
Ganz klar die Treibhausgasreduzierung. Also wir haben hier eben dadurch, dass nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden für die Produktion von Methan, einen quasi geschlossenen CO2-Kreislauf und damit Vorteile eben bei der Treibhausgasreduzierung, die Klimaschutzzielen. Aber eben, es ist auch eine günstige Antriebsenergie im Vergleich zu Dieselkraftstoff. Also hier sind die Vorteile zu sehen. Und wenn wir immer wieder über die Resilienz bei der Nahrungsmittelversorgung reden, dann sind diese erneuerbaren Kraftstoffe natürlich hier regional verfügbar und nutzbar. Wir müssen sie nicht importieren von zweifelhaften Erdöl-exportierenden Ländern. Also hier haben wir doch Vorteile bei der Bereitstellung der Nahrungsmittel und die sollte man nutzen, gebündelt eben mit dem Vorteil beim Klimaschutz.
Aber man kann doch da ergänzen, damit wir die Hektis da mal abholen, Biomethan wird doch grundsätzlich von der Biogasanlage beispielsweise aus Gülle, Mist und Pflanzenabfällen gewonnen, richtig? Also grundsätzlich wäre es ein schöner Kreislauf.
Absolut. Aber eben die Nähe zur Betankungsanlage muss auch gegeben sein. Nicht jeder landwirtschaftliche Betrieb, Maja, du wahrscheinlich auch nicht, hat eine Biogasanlage am Hof. Das sind ja dann doch eher die viehhaltenden Betriebe. Und damit ist das Netz der Biogasanlagen übers Land verteilt doch relativ dünn. Und man muss wissen, die öffentlichen Methantankstellen sind leider auch rückläufig. Wir hatten mal über 1000 öffentliche Biomethantankstellen. Aktuell sind es etwa 600. Also die Entfernung zur nächsten Betankungsmöglichkeit ist dann für die Landwirtschaft selbstverständlich eine Herausforderung.
Sind die normalen Trecker, die jetzt schon fahren, denn mit so einem Biogas schon jetzt betankbar? Oder müssen die aufwendig umgerüstet werden? Muss man da ganz neue Maschinen kaufen?
Ja, es sind eigentlich neue Maschinen zu kaufen. Es gibt Umrüstmöglichkeiten oder Ideen, aber es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, hier enorm Aktivität und Geld reinzustecken. Das ist eher mit einer Neuanschaffung verbunden, wenn Methan genutzt werden sollte auf dem Traktor. Weil wir haben ja bessere Möglichkeiten noch, die Bestandsmaschinen beispielsweise zu nutzen.
Jetzt kommt Herr Remmele mit einem Joker.
Und ja, selbstverständlich. Und vor allem auch die Maschinen, die höheren Leistungsbedarf haben, wenn wir jetzt wieder bei den Erntemaschinen sind, bei dem Häcksler, bei dem Mähdrescher oder auch dem schweren Traktor für die Bodenbearbeitung, dann haben wir immerhin drei verschiedene hochenergiedichte flüssige Kraftstoffe, nämlich Pflanzenölkraftstoff oder Rapsölkraftstoff, Biodiesel, Fettsäure-Methylester, oder auch hydriertes Pflanzenöl, das unter die paraffinischen Dieselkraftstoffe fällt, meistens bekannt unter dem Kürzel HVO.
Aber wenn ich jetzt auf unseren Betrieb schaue, ich kann sagen, dass wir, glaube ich, vor 20 Jahren schon mal komplett mit Rapsöl gefahren sind und dass das jetzt aber heute mit den Maschinen, die wir heute haben, nicht mehr geht. Ist der Grund die Tank- und Teller-Diskussion?
Würde ich nicht sagen. Es ist eher diese Henne-Ei-Problematik. Also keine Nachfrage, kein Angebot, kein Angebot, keine Nachfrage. Was war geschehen vor rund 20 Jahren? Also 2005 ging es los. Die Dieselpreise gingen durch die Decke. Bedingt durch die Immobilienkrise in den USA, Investment in Rohstoffe, gingen auch die Dieselpreise wirklich durch die Decke. Wir hatten damals sogar höhere Mineralölpreise als heute mit $135 pro Barrel. Und Privatleute, Spediteure, Landwirte wollten alle mit günstigen erneuerbaren Kraftstoffen fahren, die damals auch komplett von der Energiesteuer befreit waren. Also es gab eine enorme Nachfrage und damit ist auch von der Landmaschinenindustrie sind Entwicklungen angestoßen worden und es gab solche Maschinen ab Werk mit Biodieselfreigabe, mit Pflanzenölkraftstofffreigabe am Markt zu kaufen. Mit der Weltwirtschaftskrise fiel der Dieselpreis der Mineralölpreis, um genauer zu sein, auf $40 pro Barrel. Und das Interesse aus der Landwirtschaft war natürlich von heute auf morgen erloschen, aber auch genauso von den Privatpersonen, von den Spediteuren, solche erneuerbaren Kraftstoffe zu tanken, weil Dieselkraftstoff auch wieder deutlich günstiger war. Gab noch Details, die 10.000 Liter Deckelung fiel damals weg bei der Energiesteuerrückvergütung und. Und tatsächlich auch eine Teller-Tank-Diskussion hat eingesetzt, weil die Biomasse kann natürlich nicht den kompletten Bereich der Mobilität abdecken, um Dieselkraftstoff zu ersetzen. Und das ist jetzt eigentlich die große Kunst, die Bioenergie genau dort einzusetzen, wo sie alternativlos ist, also wo eine Elektrifizierung nicht möglich ist. Und ich glaube, das sollte unser Ansatz sein. Nochmal zurück zur Teller-Tank-Diskussion. Wir haben es mal überschlagen. Wenn es uns denn gelänge, die PKWs und die leichten Gütertransportverkehre alle zu elektrifizieren, dann würde allein über die heutige Beimischung von Biodiesel in Höhe von 7% zu Dieselkraftstoff so viel Biodiesel oder auch Rohstoff für die Biodieselherstellung frei, um komplett die Landwirtschaft dann mit Kraftstoff versorgen zu können. Und das wäre eigentlich die Chance, genau diese Biokraftstoffe dort einzusetzen, wo sie gebraucht werden. Und die Landwirtschaft als Rohstoffproduzent ist hier natürlich enorm im Vorteil. Das bringt auch nochmal Kostendämpfung dann am Kraftstoffmarkt mit sich.
Wenn ich jetzt mal so ein kleines Fazit wagen darf, was wäre denn Ihr ideales Szenario, damit wir bis 2045 klimaneutral sind? Also Wasserstoff können wir wahrscheinlich rausnehmen aus der Rechnung und die Elektrifizierung wird eine kleine Rolle spielen. Was wäre so der Mix in den Antriebsarten in der Landwirtschaft?
Also leichte Arbeiten, elektrifizieren, was nur möglich ist. Das bedeutet aber immer eine Neuinvestition. Also wir müssen gleichzeitig noch an die Bestandsmaschinen denken. Aber bei der Elektrifizierung gibt es ja auch Möglichkeiten, Investitionsförderprogramme vom Bund in Anspruch zu nehmen oder ein zinsvergünstigtes Darlehen, das momentan von der Rentenbank angeboten wird, und Schritt für Schritt hier eben in die Maschinen, die elektrifiziert sind, zu investieren. Im mittleren Leistungsbereich haben wir die Option mit Methan, aber auch mit den flüssigen Kraftstoffen, die bereits genannt worden sind, mit Pflanzenölkraftstoff, Biodiesel und HVO. Und im hohen Leistungsbereich natürlich auch nochmal HVO, Biodiesel, Pflanzenölkraftstoff. Wichtig ist, die Bestandsmaschinen nicht aus dem Auge zu verlieren. Und hier haben wir momentan noch eine kleine Hürde. Die Bestandsmaschinen, die heute im Markt sind, haben eigentlich nur eine Freigabe für Dieselkraftstoff. Man darf also gar nicht einfach so mal HVO tanken oder Biodiesel tanken oder Pflanzenkraftstoff tanken. Hierfür muss der Gesetzgeber Möglichkeiten schaffen, dass dies getan werden darf. Also wir haben aus Forschungssicht keinerlei Bedenken, HVO zu tanken, weil die Luftschadstoffgrenzwerte auf jeden Fall aus unserer Sicht eingehalten werden mit diesem Kraftstoff. Wenn aber Biodiesel, Pflanzenkraftstoff getankt werden muss, dann werden meistens auch kleinere Umbauten vorgenommen oder Anpassungen an der Maschine vorgenommen. Dann bringt dieses Retrofit-Kit, wie es dann genannt wird, meistens eine Teile-Typ-Genehmigung mit, die es dann dem Landwirt ermöglicht, auch gesetzeskonform, rechtskonform die Maschinen zu betreiben. Also hier muss der Gesetzgeber noch etwas Anschubhilfe leisten, ansonsten können die Bestandsmaschinen leicht umgestellt werden, und ich erwarte schon von der Landmaschinenindustrie, dass sie jetzt eben auch vermehrt Maschinen in Verkehr bringt, anbietet, die neben der Dieselkraftstofffreigabe zumindest eine Freigabe für einen erneuerbaren Kraftstoff mit auf den Weg bringen.
Was haben Sie denn so für ein Gefühl, Herr Remmele? Wie ist denn so die Stimmung auf den beiden Seiten? Auf Seiten der Politik, das Thema anzugehen und entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, und auf der anderen Seite auf dem Konsumentenbereich bei den Landwirten. Ist man da offen? Wie nehmen Sie da so die Stimmung wahr?
Also die Politik ist gewillt, die Klimaschutzziele zu erreichen, und Landwirtschaftsminister Rainer hat ja auch kürzlich gefördert, die erneuerbaren Kraftstoffe zum Beispiel komplett energiesteuerfrei zu stellen, also die Energiesteuer komplett rückzuvergüten. Es ist ja schon der erste Schritt geschehen zum 1. Januar 2026. Jetzt sind ja Dieselkraftstoff, Biodiesel, Pflanzenölkraftstoff und HVO steuerlich gleich behandelt. Man kann also sich die Energiesteuer anteilig zurückholen. Also das ist sicherlich eine Maßnahme, und die Landwirte sind auch gewillt, auf diese neuen Maschinen zu setzen. Aber das Angebot muss passen. Und wir haben eigentlich schon erkannt, dass viele Akteure zusammenarbeiten müssen. Du hast ja schon angesprochen, das ist die Politik auf der einen Seite. Der Rechtsrahmen muss geschaffen werden. Wir müssen das Thema aber auch wieder vermehrt in der Ausbildung, in die Beratung mit einführen, weil die Landwirte haben häufig nicht mehr das Wissen, wo der technische Stand ist bei der Nutzung von diesen erneuerbaren Kraftstoffen. Auch die Ausbildung muss natürlich gefördert werden bei den Landmaschinenmechanikern, die eine elektrische Maschine, Hochvolttechnik reparieren müssen oder den Methantraktor reparieren müssen. Dann brauchen wir die Landmaschinenindustrie. Die müssen die Maschinen entwickeln, anbieten, auf den Markt bringen, auch bewerben. Ihr kennt vielleicht auch das Szenario, wenn man zu einer Landmaschinenwerkstätte geht und fragt, naja, ich würde gern Biodiesel tanken. Die älteren Meister sagen, lass die Finger davon, da gab es schon mal Probleme. Und ich kenne jemand, der vor Zeiten schon mal einen Unfall erlitten hat, eine Havarie hatte, und es hat alles nicht funktioniert und der Motor ging kaputt und da war eine Leckage. Da sind wir aber lang drüber hinaus. Wir wissen heute, wie diese Maschinen funktionieren. Wir brauchen auch den Kraftstoffhandel. Es ist heute schwierig, diese Kraftstoffe als Reinkraftstoffe auf dem Hof zu kaufen. Also auch das muss in Schwung kommen. Und dann natürlich die Landwirtschaft an sich muss auch gewillt sein und nach vorne marschieren und diese Maschinen dann einsetzen wollen. Es gibt noch ein paar so Randbedingungen, beispielsweise der CO2-Fußabdruck, der mehr und mehr nachgefragt wird auf landwirtschaftliche Produkte. Im Milchbereich ist es bereits Usus, einen CO2-Fußabdruck mit auszuweisen. Ja, selbstverständlich kann über den erneuerbaren Kraftstoffen auch diese CO2-Fußabdruck verkleinert werden. Also hier sind auch Chancen, vielleicht mit diesen erneuerbaren Kraftstoffen einmal den Markt Zutritt zu bekommen oder eben dann auch Kostenvorteile zu erlangen, wenn dann die treibhausgasarme Milch an die Molkerei verkauft wird.
Was sind jetzt so die Schritte, die Sie einer jungen Landwirtin raten würden in Richtung alternative Kraftstoffe? Was sind so die First Steps?
Also die First Steps wären, zum Landmaschinenhändler zu gehen und sagen, ich möchte so eine Maschine kaufen, wenn nicht dieses Jahr, aber dann bitte nächstes Jahr möchte ich so eine Maschine haben. Also macht eine Entwicklung, ich möchte eine Serienmaschine haben und nicht irgendeine Umrüstung auf die angewiesen sein. Also das ist der erste Punkt. Und eben auch zu fordern, für Bestandsmaschinen Lösungen zu schaffen. Dann gleichzeitig aber auch vielleicht mit dem örtlichen Abgeordneten reden und zu bitten, dass doch bei der Energiesteuerbegünstigung der Schritt gegangen wird, dass die erneuerbaren Kraftstoffe steuerbegünstigt sind, also komplett vielleicht sogar von der Energiesteuer befreit sind. Ganz
vielleicht
schön
hört
wäre
er ja
es, wenn
gerade
die Landwirte
schon zu, Edgar, vielleicht hört er dich ja gerade schon.
Wäre schön, wir würden uns freuen. Ich glaube, das wäre eine gute Sache für die Landwirtschaft. Ja, es gibt vielleicht noch bessere Anreize, gleich energiesteuerfrei einzukaufen. Also nicht auf das komplizierte Energierückerstattungsverfahren im Sinne des Bürokratieabbaus zu setzen, sondern direkt beim Kraftstoffhändler energiesteuerfrei diese Kraftstoffe beziehen zu können. Ja, und dann natürlich auch mit dem Kraftstoffhandel zu sprechen, dass vermehrt diese Maschinen dann kommen. Also erste Schritte wären dann anzuklopfen und mal zu schauen, ist vielleicht eine Bestandsmaschine dabei, Abgasstufe 3a etwa bis zu der Grenze, sind die Maschinen noch für Biodiesel freigegeben, dann kann natürlich heute bereits in diese Maschinen wieder Biodiesel getankt werden. Und wir wissen es auch aus unseren Analysen, es gibt viele, viele Maschinen, die heute noch am Markt sind, in der Nutzung sind in der Landwirtschaft, der Abgasstufe 3a. Die stehen auf den Höfen, kommen zum Einsatz, hier können wir sofort zum Beispiel Biodiesel tanken. Einen Tipp hätte ich noch dazu, vorher eine Tankreinigung durchführen, weil Biodiesel kann Ablagerungen lösen, das führt zum Filterverstopfen, das muss man sich nicht einhandeln. Also einmal eine Tankreinigung machen, Filter wechseln und dann kann es losgehen mit Biodiesel.
Und wenn ich da jetzt als Landwirtin Interesse habe, wo kann ich mich da informieren?
Gerne bei uns auf der Homepage unter www.tfz.bayern.de. Wir haben zum einen veröffentlicht Marktrecherchen für elektrische Maschinen, Excel-Tabellen, wo man filtern kann für alle betrieblichen Zwecke und die richtige Maschine dann finden kann. Wir haben aber auch eine Marktübersicht für Biokraftstoff freigegebene Maschinen vom Biodiesel HVO, Methan. Und was vielleicht ganz interessant ist, wenn es um die Wirtschaftlichkeit geht, auf unserer Homepage findet sich ein Rechner, Alberto. Mit dem kann man kalkulieren die unterschiedlichen Kraftstoffe, den Dieselkraftstoffbedarf des eigenen Betriebes und dann mal gucken, bringt die Elektrifizierung was, was bringen die Biokraftstoffe, wo ist die Kosteneinsparung möglich? Also ein Tool, das richtig Spaß macht. Und wer es dann noch tiefer greifender will, selbstverständlich haben wir unsere Forschungsberichte im Internet. Da kann man sich tief reinwühlen in die Abgasproblematik oder in Motorölwechselintervalle und was sonst noch so interessiert.
Vielleicht können wir ja den Link mal in unseren Shownotes verlinken.
Ja, vielen Dank, Edgar Remmele, für diese Einschätzung. Dankeschön.
Dankeschön.
Gerne.
Maja, dein kleines Fazit. Wann läufst du zum Landmaschinenhersteller und bestellst einen neuen Trecker?
Ja, nach dem Gespräch nehme ich erstmal mit, was sich da alles bewegt. Also wie viele Überlegungen es dazu gibt. Wir haben es gehört, Biokraftstoffdiesel, HVO, Biomethan, Wasserstoff. Wir haben ja einmal alles hervorgeholt. Und ich schaue dem ganz offen zu. Und bin gespannt, für was wir uns dann mal irgendwann entscheiden. Mhm. Aber ich glaube, erstmal eignet sich's für andere Betriebe, das, was jetzt aktuell auf dem Markt ist.
Ja, wir warten ab.
Wir
wartet erstmal ab. Ja. Also ich war ganz am Anfang ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich ein bisschen blauäugig in diese Folge reingegangen bin und gedacht habe, oh, wir werden irgendwann alle nur noch mit Elektro-Treckern rumfahren. Mhm. Und als ich dann gehört habe, das wird wahrscheinlich so nicht kommen, dachte ich, oh, schade. So, und dann habe ich aber erfahren, es gibt Alternativen. Und die sind vielleicht nicht ganz so emissionsfrei wie so ein Elektro-Trecker, aber sie tragen dazu bei, dass wir unsere Klimaziele erreichen. Und darum geht's ja. Das haben wir uns ja alle vorgenommen. Also ja. Ich habe wieder die Hoffnung, dass sich da was bewegen kann und dass die Landwirtschaft, wie wir alle, ihren Beitrag dazu leisten kann, dass wir das schaffen bis 2045. Bin gespannt, was wir dann demnächst irgendwann mal auf der Tarmstädter Ausstellung so angucken können.
Ja, oder auf der nächsten Messe in Hannover.
Ja, an dieser Stelle mal ganz kurz eine kleine Werbeunterbrechung. Trinkpause.
Trinkpause, sehr
ja,
gut.
Weil wir immer auch andere Podcasts bewerben. Also wir wollen solidarisch sein und lieben natürlich unseren eigenen Podcast. Aber es gibt auch andere, die ihr euch unbedingt mal anhören solltet. Zum Beispiel einen Garten-Podcast. Ihr habt ja auch so einen kleinen Garten bei euch zu Hause, ne Maja?
Ja, Ja. Du auch auf deinem Balkon?
Nein, da wächst gar nichts. Ich habe keinen grünen Daumen.
Dann musst du da mal reinhören wahrscheinlich.
Du musst dich wirklich, aber meiner Mutter könnte ich diesen Garten-Podcast auch empfehlen, weil die hat einen Garten und ab und zu muss ich da selber mal rein und die Hecke schneiden oder vielleicht auch mal Rasen mähen. Und da empfehle ich Kompost und Konfetti. Das ist ein ganz toller Garten-Podcast und da erfahrt ihr unter anderem, was man in seinem Garten sehen und pflanzen kann, wenn man dort Tiere sehen will. Also Vögel, wie die in den Garten reinkommen, ne? Welche Büsche, welche Bäume, welche Blumen man da am besten so aussieht, damit man Vögel beobachten kann. Mhm. Das erfahrt ihr in dem Garten-Podcast Kompost und Konfetti. Und da hört ihr dann auch, wie man die Bäume beschneidet. Das ist für mich ganz spannend, weil ich bin da mit der Heckenschere immer in 7,50 Meter Höhe und wackel da durch die Gegend und fall beim Fass runter und weiß doch nicht, welchen Ast ich wegschneiden soll, welchen doch. Das alles kann man sich anhören in Kompost und Konfetti. Gibt es in ARD Sounds.
Bist du auch schon so ein Vogelbeobachter? Bist du schon in dem Alter? Meine Oma wurde das und das war so total niedlich, wie die sich über Vögel freuen konnte. Wir haben ihr dann so ein kleines Vogelhäuschen aufgestellt und das hat sie total glücklich gemacht.
Wusste die auch immer, welcher Vogel
ja,
das ist?
Ja, auch am Gesang und an der Farbe natürlich von den Federn. Also die war da ganz, ganz drin in der Thematik.
Ja.
Aber.
Ich selbst habe auch einen Vogel.
Wir wollten mal schauen auf die Hekti-Nachrichten.
Hekti-Post.
Und zwar hat uns Kerstin geschrieben und sie bezieht sich auf die Urlaubsfolge und schreibt, aber auch in der Stadt gibt es Menschen, die anderen nichts gönnen. Vorwiegend noch die Generation meiner Eltern, Jahrgang 1938. Wenn ich mich freue, bald in Rente gehen zu können, werde ich getadelt, da man das nicht macht, denn ohne Arbeit ist man nichts wert. Ich bin seit 45 Jahren Erzieherin im Kindergarten, habe mir einen Grad der Behinderung von 50% erarbeitet durch diesen Beruf. Ich musste immer Vollzeit arbeiten und bekomme jetzt gesagt, was ich denn in Rente will, da würde ich mich doch nur langweilen.
Oha.
Ja, in der Folge haben wir darüber gesprochen, dass Landwirte lernen sollten, Urlaub zu machen, weil das ganz wichtig ist für die mentale Gesundheit.
Mhm. Hört gerne noch mal rein, wie auch in die Folge, wo ist denn der Chef, wenn Frauen einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten? Zu dieser Folge hat uns Peter aus Nordhessen eine E-Mail geschrieben und er schreibt, Hut ab vor den Betriebsleiterinnen, die ihre Frau stehen und so vernünftig und selbstbewusst durchs Leben gehen. Sehr progressiv. Ich habe allerdings das Gefühl, dass unsere Gesellschaft eigentlich gerade in die entgegengesetzte Richtung geht. Leider. Also ich hoffe nicht, dass es so ist. Wir versuchen ja auch immer, dem entgegenzuwirken und aufzuklären und Perspektiven zu eröffnen und eben auch den Blick zu schärfen für die Leistung der Frauen in der Landwirtschaft.
Und wir hatten ja auch schon richtig viele Frauen hier am Mikro. Also sehr, sehr schön, dass wir die zeigen können.
Wenn ihr auch eine Anmerkung habt zu der ein oder anderen Folge, vielleicht auch zu dieser Folge, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, das geht ganz einfach, über 63hektar@ndr.de.
Oder ihr schreibt uns am besten mal zu dieser Folge, wie weit ihr eigentlich seid im Bereich E-Mobilität in der Landwirtschaft. Gebt uns mal Einblicke in euren Betrieb. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Ja, vielleicht gibt es ja schon jemanden, der so ein Elektroradlader fährt oder so.
Ja, die wirst du finden. Also ihr müsst auf jeden Fall schreiben.
Na gut, 63hektar@ndr.de.
So sieht's aus. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
Und das war's für heute. Dann bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.